Hey und hallo! Ich starte eine neue Miniserie und die trägt einfach den Namen QR sowie quadratisches Reziprozitätsgesetz. In dieser Miniserie möchte ich über die geometrische Interpretation von Lemma 8.6 sprechen, über den Beweis. Ich möchte das Bild erklären, das ich dazu hochgeladen habe. Und danach werde ich dann erklären, wie man diese Ideen benutzt, um das quadratische Reziprozitätsgesetz zu beweisen. Auch dazu gibt es eine Skizze. Ich habe da so ein bisschen noch drin rumgemalt und versucht, die zu verbessern. Ich glaube, dass man das meiste, was wichtig ist, da erkennen kann. Und es geht dann eher darum, noch ein bisschen Erklärung drumherum zu bekommen. Jedenfalls hoffe ich das. Sie finden in einem separaten Ordner im StudIP Unterlagen, also aufgeschriebenes Zeug, diese Skizzen. Und jetzt mit der Miniserie zusammen können Sie dann sich das angucken, anhören und haben dann danach hoffentlich den totalen Durchblick beim Thema quadratisches Reziprozitätsgesetz. Ganz am Ende wird es noch eine kleine Folge geben mit dem Namen Was soll das alles? Oder so. Da erkläre ich dann nochmal, wie man das anwenden kann, was wir zum Thema Legendre-Symbole gemacht haben, speziell zum quadratischen Reziprozitätsgesetz. Und dann gucken wir mal, was Sie noch für Fragen haben. Fangen wir an mit Lemma 8.11. Den Beweis erkläre ich in zwei Teilen. Da werde ich gleich improvisieren und gucken, wo eine gute Stelle ist, um zu unterbrechen. Erstmal wiederhole ich, was in dem Lemma eigentlich steht. Wir haben eine natürliche Zahl a, eine ungerade Primzahl p, die a nicht teilt. Als k setzen wir p minus 1 halbe. Und dann haben wir zwei Mengen. Die Menge r besteht aus allen Punkten in r Quadrat, xy, mit der Eigenschaft, dass 0 kleiner gleich x kleiner gleich 1 halb mal p ist. Und 0 ist kleiner gleich y, kleiner gleich 1 halb mal a. Dann gibt es noch die Menge a. Die besteht aus allen Pünktchen in der Menge r, die gleichzeitig noch ganzzahlige Koeffizienten haben. Und es soll gelten, dass, wenn jetzt der Eintrag b1, b2 heißt, dass dann minus 1 halb p kleiner ist, echt kleiner, als a mal b1 minus p mal b2. Und das soll echt kleiner als 0 sein. Und dann ist die Behauptung, dass die Anzahl der Elemente in der Menge A genauso groß ist wie die Anzahl der Elemente in der Menge 1 mal A, 2 mal A und so weiter bis K mal A, die negativen kleinsten Rest modulo P haben. Und wir erinnern uns, dass das die Anzahl der Elemente ist, die man zählen muss, um den Exponenten zu bekommen. Minus 1 hoch dieser Exponent ist dann der Wert des Legendre-Symbols A über P. So hängt das zusammen. Zur Veranschaulichung, jetzt gucken wir auf die Skizze, da habe ich für p gleich 7 und a gleich 4 das mal aufgemalt. Was ist die Menge r? Die Menge r ist ein Rechteck und wenn man umformuliert, was da in der Menge r in der Definition steht, dann kann man sehen, dass diese Menge r begrenzt wird von zwei Geraden und da habe ich dann immer nur die Strecken eingezeichnet, die ich sozusagen oben rechts ausgehend vom Nullpunkt sehe, also im oberen rechten Quadranten. Und zwar kann ich die Geraden dann so formulieren, die eine ist x gleich 1 halb mal p und die andere ist y gleich 1 halb mal a. Dann nehmen Sie einfach ein paar Punkte, gucken dann, wo die verlaufen, diese Geraden, malen die entsprechenden Strecken ein und in dem Beispiel p gleich 7 und a gleich 4, da können wir mal gucken, p gleich 7 heißt, dass wir die Gerade x gleich 7 halbe einmalen. X gleich 7 halbe heißt, wir nehmen auf der x-Achse den Punkt 3,5 und gehen dann einfach senkrecht nach oben. Jetzt geht es weiter mit y gleich 1 halb mal a. A ist 4, das heißt, da steht y gleich 2. Das heißt, wir gehen auf der y-Achse nach oben zur 2 und gehen dann waagerecht nach rechts. Und da, wo die sich treffen, da haben wir so einen Eckpunkt, 7 halbe, 2. Und dann haben wir insgesamt da ein Rechteck und das ist das Rechteck r. Alle Elemente aus R liegen in diesem Rechteck. Jetzt geht es weiter mit der Menge A. Die Menge A kann man beschreiben als Punktmenge, die von zwei Geraden sozusagen umgrenzt wird. Und erstmal erkläre ich, wie man diese Geraden einzeichnet. Dafür nimmt man die Begrenzung, die da in der Menge A hinten steht, und formuliert die um. Dann kommt da einmal raus die Gerade y gleich a durch p mal x. Und dann kann ich zum Beispiel Dinge einsetzen und kriege zwei Punkte und dann kann ich die Gerade einmalen. Wenn ich 0 einsetze, kommt 0 raus für x. Und wenn ich für x 7 halbe einsetze, dann kommt 2 raus. Dann sehe ich also, diese Gerade läuft durch 0, 0 und durch 7 halbe 2. Und die habe ich eingezeichnet. Die läuft einmal so diagonal durch das Rechteck durch. Dann haben wir noch eine zweite Gerade, die zur Menge a gehört. Die wird beschrieben durch y gleich a durch p mal x plus 1 halb. Sie sehen ja in der Menge a, dass da so eine Begrenzung ist, minus 1 halb p, kleiner irgendwas, kleiner 0. Daher kommt die Idee, diese beiden Geraden aufzustellen. Und wenn ich da auch wieder einsetze für x, naja, wenn ich 0 einsetze, kommt 1 halb raus, deswegen geht die durch den Punkt 0, 1 halb. Und wenn ich da für x 7 halbe einsetze, dann kommt diesmal nicht 2 raus, also nicht 4 halbe, sondern 5 halbe. Und das habe ich auch eingemalt. In der Skizze sieht man, dass die Gerade genauso aussieht wie die erste. Sie ist nur nach oben verschoben, parallel, und zwar genau um 1 halb. Deswegen geht sie durch 0, 1 halb und durch 7 halbe, 5 halbe. Jetzt gucke ich mir diese beiden Geraden an, den Schnitt mit dem Rechteck R. Und da drin habe ich jetzt also haufenweise Punkte, und mich interessieren aber für die Menge A nur die mit ganzzahligen Einträgen. In der Skizze habe ich die eingemalt, nämlich einmal den Punkt 3, 2 und einmal den Punkt 1, 1. Die sind da so ein bisschen blau markiert als Punkte, die kann man sehen. Das ist jetzt nur ein Beispiel, da kann man natürlich auch ausrechnen, was passiert, und kann das vergleichen mit dem, was man so mit den Augen gesehen hat. Aber jetzt wollen wir uns dem Ganzen abstrakt nähern. Das war die Skizze. Die erste Aussage, und das ist die, die ich jetzt noch erkläre, danach kommt dann Teil 2. Die erste Aussage ist, wenn wir ein Element L aus der Menge 1 bis k nehmen, und zwar so, dass L mal a einen negativen kleinsten Rest hat, modulo p, dann gibt es einen dazugehörigen Gitterpunkt in A. Heißt also, wir gehen von der einen Richtung in die andere, von den negativen kleinsten Resten zu den Gitterpunkten in A. Okay, dann fangen wir an. L mal A hat einen negativen kleinsten Rest modulo p. Das heißt also, ich kann schreiben, L mal A ist kongruent zu z modulo p. Z ist eine ganze Zahl und die liegt zwischen minus k und minus 1. Die beiden eingeschlossen. Denn wir haben doch unser Standardrestesystem mit den möglichst kleinen Resten. Da fangen wir bei 0 an und dann haben wir 1, minus 1, 2, minus 2 und so weiter, k, minus k. Und wenn etwas negativen kleinsten Rest hat, dann liegt es links von der 0. Das heißt, es liegt irgendwo zwischen minus k und minus 1, die beiden eingeschlossen. Und 0 ist nicht dabei, weil negativer kleinster Rest heißt negativ, strikt negativ. Gut, jetzt gucken wir weiter. B aus z soll jetzt so sein, dass man schreiben kann, L mal a gleich z plus b mal p. Das geht deshalb, weil L mal a kongruent zu z ist mod p, das heißt p teilt L mal a minus z. Und das bedeutet, dass man L mal a minus z als Vielfaches von p schreiben kann. Daher kommt das b. Und dann macht man sich einfach nur klar, L, b ist tatsächlich so ein Gitterpunkt in a. Das heißt, wir müssen nachprüfen, dass die Eigenschaften erfüllt sind, die in der Menge a stehen bei der Definition. Gut, was ist da also zu zeigen? 0 kleiner gleich L kleiner gleich P halbe, 0 kleiner gleich B kleiner gleich A halbe. Das kommt aus der Definition des Rechtecks R. Das muss man mitzeigen, denn die Punkte aus A liegen insbesondere in R. Und dann kommt noch die letzte Bedingung, die in der Menge A steht, nämlich minus P halbe kleiner als A mal L minus B mal P kleiner als 0. Das gucken wir uns jetzt noch an. Naja, nach Wahl ist 0 kleiner L kleiner K. So haben wir das gewählt. Dann ist also auch 0 kleiner l kleiner p minus 1 halber, denn das ist k, und das ist echt kleiner als p halber. Ja, fertig. Dann wissen wir noch, dass a eine natürliche Zahl ist, das heißt l mal a ist größer gleich 0, l war ja mindestens 1, und z ist kleiner als 0. Gleichzeitig ist z aber auch l mal a minus b mal p. Das heißt, wir sind von einer Zahl, die größer gleich 0 ist, durch Abziehen von b mal p zu einer Zahl gekommen, die negativ ist. Und da p eine Primzahl ist und insbesondere nicht negativ, muss jetzt b auch nicht negativ sein, sogar größer als 0, denn ansonsten wäre b mal p ja nicht positiv. Und wir wollen aber was Positives abziehen, um kleiner zu werden. Jetzt schreiben wir das alles auf. B mal p ist das gleiche wie l mal a minus z, einfach nach Definition. Das ist jetzt kleiner gleich k mal a plus k, einfach nach Wahl von l und z. L ist kleiner gleich k, und wenn ich z abziehe, dann ziehe ich ja etwas Negatives ab, aber höchstens minus k. Das heißt, ich addiere höchstens k. Deswegen ist es kleiner gleich k mal a plus k. Und dann schreibe ich das alles hin. Dann kommt raus a plus 1 mal p minus 1 halbe. Und das ist echt kleiner als a plus p, a plus 1 in Klammern mal p halbe. Denn wenn ich etwas mit p minus 1 halbe multipliziere, ist das weniger, als wenn ich es mit p halbe multipliziere. Fertig. Wenn ich jetzt diese ganze Gleichungs- und Ungleichungskette nehme und einmal durch p teile, dann steht da b echt kleiner als 1 halb mal a plus 1. Und das heißt, b ist kleiner gleich a halbe, b ist immerhin eine ganze Zahl. Und das ist die zweite Eigenschaft. Für die dritte Eigenschaft, da gucken wir einfach nur hin. Z war ja größer gleich minus k. Und deswegen ist z echt größer als minus p halbe. Und z ist a mal l minus b mal p. Das ist kleiner als 0. Denn z ist ja kleiner als 0. Und damit haben wir alles gezeigt. Der Punkt l, b liegt tatsächlich in a, so wie wir es behauptet haben. Und jetzt mache ich Schluss. Teil 2 des Beweises kommt in der nächsten Folge. Bis gleich.